SWR 2 Forum.
Der Klimawahlkampf. Wie grün wird der Bundestag? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Alle Signale stehen auf grün. Bei den Grünen sowieso, aber auch bei SPD, FDP, CDU, CSU und Linken. Allein die AfD steht bei der Klimapolitik abseits. Alle anderen sind dort, wo die Grünen immer schon waren. Das Ziel ist unstrittig, die Wege dorthin sind es nicht. Regulierung oder Markt, Verbote oder Anreize, letztlich aber auch Naturschutz oder Klimaschutz. Erneuerbare Energien aus Wind und Wasser sind beliebt, aber Windräder und Stauseen sind es nicht. Es diskutieren im SWR2-Forum Professorin Dr. Sonja Peterson vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, Oswald Metzger, er ist freier Journalist und Publizist, und Werner Eckert, der Chef der SWR-Umweltredaktion. Das ging jetzt mal ganz schnell. Das Bundesverfassungsgericht spricht ein Urteil. Heute, zwei Wochen später, berät das Kabinett über die Novelle des Klimagesetzes. Zwei Wochen nur für Maßnahmen, die erst in 19 Jahren greifen werden. Herr Eckert, Sie haben über viele Jahre etliche Klimagipfel beobachtet, nationale, internationale. Das ging immer quälend langsam. Warum plötzlich die Eile?
Ich kann es mir nur mit der Bundestagswahl erklären. Andere Erklärung finde ich nicht dafür, denn das Verfassungsgerichtsurteil an für sich wäre überhaupt nicht drängend und dringend gewesen. Die Richter haben der Politik ja erstens bescheinigt, dass in weiten Teilen das alles in Ordnung ist bis 2030 mit dem Klimaschutzgesetz, und zweitens für danach können sie sich noch anderthalb Jahre Zeit lassen. Also das kann man nur erklären, wenn man in Rechnung stellt, dass die Grünen im Umfragehoch sind oder alle anderen eine Panik haben, dass dieses Thema den Wahlkampf dominieren könnte, und dann hat man es lieber abgeräumt, so gut es ging.
Die jungen Leute von Fridays for Future jubeln jetzt, Frau Peterson. Die Wirtschaft mault, aber sie geht nicht auf die Barrikaden. In Sachen Klimaschutz, so wirkt es, haben alle das gleiche Ziel, aber nicht denselben Enthusiasmus. Ist das so?
Da haben Sie sicherlich recht, aber ich glaube, was in den letzten Jahren sich entscheidend geändert hat, ist, dass bei jeder und jedem angekommen ist, dass wir nicht darum rumkommen, unsere Wirtschaft und unsere Lebensweise zu dekarbonisieren, und dass es der Klimawandel ernst meint. Insofern ist das für mich der wichtige Schritt, der getan wurde, und ich hoffe, dass an einigen Stellen der fehlende Enthusiasmus dann noch folgen wird.
Oswald Metzger, Sie waren einst ein prominenter Grüner, dann gingen Sie zur Union. Die CDU in Baden-Württemberg hat es gerade umgekehrt gemacht. Die Schwarzen waren einst eine erfolgreiche konservative Partei, und jetzt mit dem erneuten Bündnis im Südwesten, jetzt sind sie noch grüner geworden. Ist es eigentlich egal, ob man grün oder schwarz ist?
Nee, das sehe ich natürlich nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob es der Union gut tut, das Original kopieren zu wollen. In Baden-Württemberg waren sie dankbar, meine Parteifreunde, überhaupt in der Regierung zu bleiben und nicht, wie es ja ursprünglich größere Teile der grünen Funktionäre wollten, die CDU in die Opposition zu schicken. Und insofern haben sie jetzt viel geschluckt in der Hoffnung, dass sie sich damit in der Regierung neu aufstellen können. Also ich bin da ein bisschen skeptisch.
Nun haben wir eben schon gehört, wahrscheinlich reagiert das Kabinett, also die Regierung, die Große Koalition, jetzt so schnell auf das Klimaurteil aus Karlsruhe, weil man diesen dicken Brocken nicht so präsent mitten im Wahlkampf haben will. Wir gehen ja davon aus, dass es so oder so ein Klimawahlkampf werden wird. Interessant waren ja die Reaktionen auf dieses Urteil. Von vielerlei Seite, also auch gerade medialer Begleitung, wurde dann immer von einer Ohrfeige gesprochen. Andere sprachen von einem Schubser. Was war es denn nun? Schubser oder Ohrfeige?
Ich sehe es ein bisschen als überstürztes Zeitgeisturteil der Verfassungsrichter. Und warum, wenn ich mir die Urteilsbegründung angucke, die stützen sich praktisch auf Quellen, die ja durchaus auch in der Fachöffentlichkeit nicht so eindeutig zuordnenbar sind. Und vor allem konstruieren sie, die Verfassungsrichter, ein Prinzip, das mir eigentlich sympathisch ist, das Nachhaltigkeitsprinzip, man soll Lasten nicht auf die Zukunft verschieben und damit die Freiheitsrechte künftiger Generationen einschränken. Aber merkwürdigerweise tun wir ja das Ganze gerade in unserer traditionellen Politik, in der Sozialpolitik, Rente, Pflege, Krankenversicherung, Verschieben der Lasten in die Zukunft. Und da haben bisher die Richter keine Bremse gezogen. Wenn ich mir jetzt angucke, was im Klimaschutz passiert, wenn wir national ein extrem ambitioniertes Programm auflegen. Also infolge des Verfassungsgerichtsurteils wird der Klimawandel auf dem Globus trotzdem weitergehen, wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass andere mitmachen.
Aber da haben die Verfassungsrichter, finde ich, eben sehr gute Gesetze gefunden. Also zum einen haben sie gesagt, genau dieses Argument zählt nicht. Denn jeder Staat muss das seine tun. Es kann kein Argument sein, dass die anderen ja die mehreren sind. Das finde ich zum Beispiel mal extrem wichtig. Sie haben gesagt, dass die Beschlüsse oder dass verbindliche Zusagen im internationalen Klimaschutz quasi Verfassungsrang haben. Paris-Abkommen finde ich auch extrem wichtig in diesem Urteil. Und wie Sie schon gesagt haben, dieser Verweis darauf, dass die Freiheit der kommenden Generationen nicht eingeschränkt werden darf. Dass es da in anderen Sektoren, anderen Themenfeldern Mangel noch gibt, heißt ja nicht, dass der im Klimaschutz jetzt falsch wäre, dieser Grundsatz. Also ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem Urteil. Aber es ist trotzdem nur ein Schubser. Ich nehme das gern nochmal auf, weil die Verfassungsrichter das alles nicht erzwungen haben, was wir jetzt kriegen, sondern das kriegen wir alles wegen der EU. Die EU, und da hat Deutschland mitgewirkt, hat ihre Klimaziele für 2030 drastisch erhöht, im vergangenen Dezember, glaube ich. Und zur Anpassung an dieses Klimaziel muss Deutschland jetzt seine nationalen Klimaziele verschärfen. Da gibt es eben einfach ein Umlageverfahren, mehr oder minder, grob gesagt. Und deswegen war es unvermeidlich. Aber auch da hätte man sich noch ein paar Monate bis nach der Wahl Zeit lassen können. Das Verfassungsgerichtsurteil ist ein Schubser und trotzdem sehr wichtig.
Das Wichtigste eigentlich dieses Urteils ansehe, dass es nochmal klar macht, dass das, was wir bislang sehr häufig als Strategie gesehen haben, nämlich uns irgendwann weit in der Zukunft ambitionierte Ziele zu setzen, aber letztendlich sehr stark aufzuschieben, wie wir eigentlich dahin kommen wollen, dass das nicht länger möglich ist und dass es eben ein durchgängiges Handeln nötig ist und dass wir eben nicht zu viel auf später verschieben dürfen, in diesem Fall jetzt argumentiert auf zukünftigen Generationen. Also ich finde, das ist noch eine sehr, sehr wichtige Aussage, auf die wir ja sicherlich auch noch zurückkommen wollen, wie man nämlich Ziele letztendlich dann auch erreicht. Und dann diesen Punkt intergenerationelle Gerechtigkeit, den nochmal hervorzuheben und sei es in diesem Fall eben im Kontext der Klimapolitik, finde ich auch extrem wichtig. Und wir haben hier ja schon eine gewisse Sondersituation, dass wir wirklich ein sehr begrenztes Budget oder ein genau wissenschaftlich festgelegtes Budget global haben, das noch ausgestoßen werden darf. Und da gilt es eben zu klären, wie viel davon die jetzige Generation noch nutzen darf.
Die Richter geben ja nur ein Ziel vor. Oder sie sagen, ihr müsst ein Ziel formulieren, das war es ja genauer. Aber nicht die Methoden. Also wie man das macht, ob man das über marktwirtschaftliche Mechanismen macht oder über Regeln, über Verzicht, über Vorschriften. Davon steckt in diesem Urteil nichts.
Aber es steckt ja schon drin, dass wir genügend jetzt tun müssen. Und dann haben Sie natürlich recht, wir sollten hier eigentlich auch nicht zu lange über die Ziele sprechen. Denn das Entscheidende ist, wie ich ja schon sagte, was nachher an Maßnahmen umgesetzt wird oder wie es in Fußballdeutsch schon heißen müsste. Was zählt, ist auf dem Platz. Und ich hoffe, dass wir da in den Diskussionen auch zu kommen werden. Weil man aus meiner Sicht viel zu häufig immer über die Ziele redet und nicht, wie man da hinkommt.
Aber das ist ja genau das Problem auch bei der Energiepolitik beziehungsweise der Klimapolitik in Deutschland in der Vergangenheit. Wir haben paradoxe Interventionen des Staates. Auf der einen Seite haben wir das EU-Emissionshandelssystem, das ja durchaus Preissignale gibt, zumindest jetzt in den jüngeren Jahren, weil die EU auch die anfänglich viel zu großzügigen Vergaben von Zertifikaten angefangen hat einzukassieren. Aber gleichzeitig, wenn Sie jetzt an den Kohleausstieg denken, haben wir 2038 als Vorgabe, haben Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe für die Industrie vorgegeben. Und letzte Woche war der Emissionszertifikatepreis für CO2-Zertifikate in Europa mit über 50 Euro so hoch, dass eine Reihe von Kohlekraftwerken, ohne dass Entschädigungen fällig werden, einfach aus betriebswirtschaftlichen Gründen vorzeitig abgeschaltet werden. Und wenn man beide sozusagen Säulen, staatliche Lenkungsinstrumente, Verbote und Gebote, Energieeinspeisegesetz mit Ökostromvorrang und gleichzeitig CO2-Bepreisung bzw. Emissionshandel parallel fährt, dann macht man ein System extrem teuer. Und das spürt doch die Wirtschaft mit den höchsten Industriestrompreisen der Welt und vor allem der deutsche Verbraucher mit den höchsten der Welt.
Aber es gibt auch Gründe, warum das so ist. Und das Ideal eines Marktwirtschaftlers, ich setze einen Preis und dann wird sich das schon regeln, das ist wirklich ja nun eher aus der Märchenkiste der Wirtschaftswissenschaften, funktioniert gerade bei solchen Dingen ja nur sehr unzulänglich. Sie haben selbst gesagt, der Preis funktioniert ja jetzt und jetzt funktioniert er plötzlich auf eine sehr rigide Art und Weise. Es wäre schon schöner, man hätte da eine sanfte Steuerung über die Preise. Kriegen wir aber so ohne weiteres auf der Art von Märkten, die wir haben, nicht. Deswegen muss es andere Dinge zusätzlich geben. Ich glaube, da muss man ein gewisses Verständnis haben, dass es nicht alles so rund ist, wie man sich das wünschen würde.
Muss ich als Wirtschaftswissenschaftlerin aber, glaube ich, doch noch mal ein bisschen was zur Verteidigung der marktwirtschaftlichen Instrumente sagen, obwohl ich der Meinung bin, dass sie tatsächlich nicht alleine die Lösung sein würden.
Mehr wollte ich nicht sagen.
Genau, bin ich tatsächlich doch der Meinung, dass sie eine entscheidende Lenkungswirkung entfalten können. Und vielleicht nochmal zum Kohleausstieg. Also ich meine, da hat Großbritannien schon vorgemacht, dass man mit einem Mindestpreis an CO2 ohne Entschädigungszahlungen quasi einen Kohleausstieg schaffen kann. Insofern finde ich an dieser Stelle tatsächlich die Frage berechtigt, ob man an der Stelle nicht tatsächlich auch auf Preise hätte setzen können. Dass das vielleicht an anderen Stellen dann nicht so möglich ist, sei mal dahingestellt. Und ich muss auch immer ein bisschen Ehrenrettung für den Emissionshandel auf europäischer Ebene betreiben. Der hat ja nicht grundsätzlich nicht funktioniert, sondern er hat eigentlich genau so funktioniert, wie wir das im Lehrbuch vorhergesagt haben. Man hat eine fixe Menge an Reduktionen oder an Emissionen ausgegeben und der Preis ist deshalb gefallen, weil die Nachfrage nach diesen Emissionen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise stark gesunken ist. Das kann man ja nicht im Instrument ankreiden und das hat ja auch darauf reagiert. Jetzt gibt es nach einer Reform, können dem Markt Zertifikate entzogen werden, wenn da ein Überangebot da ist. Also insofern muss man schon marktwirtschaftliche Instrumente richtig ausgestalten, damit sie richtig wirken. Aber ich glaube, dann können sie tatsächlich eine sehr zentrale Rolle spielen und das tut der EU-Emissionshandel ja auch bereit.
Er hat seine Ziele durch die Bank über die Jahre erreicht. Die Emissionsminderung wurde auf dem vorgegebenen Pfad erreicht. Da bin ich voll bei Ihnen, Frau Petersen.
Nun, wenn wir das aber weiterschreiben, müssen wir ja dann sagen, dann lasst uns dann voll auf den Emissionshandel setzen. Da gibt es ja auch jede Menge Stimmen zu, die das sagen. Dann wird aber vieles sehr teuer. Und das wird zumindest soziale Probleme aufwerfen. Oder sehen Sie das anders?
Es wirft natürlich soziale Probleme auf und Sie sehen ja in der heutigen Entscheidung des Bundeskabinetts parallel zur schärferen Klimaschutzgesetzgebung die Kosten für die CO2-Bepreisung, die seit Januar in Deutschland erhöht ist, zur Hälfte von den Mietern auf die Vermieter zu verlagern aus sozialen Gründen, wobei das wieder unterschiedslos ohne Einkommensanrechnung, also auch die gut situierten Mieter werden davon profitieren. Das ist dann eben die Gießkanne, die das Ganze dann sozusagen irgendwie manchmal merkwürdig ausgestaltet. Aber trotzdem, die sozialen Probleme haben wir, weil wir haben ja implizite CO2-Bepreisung auch in den Sektoren, die nicht vom Emissionshandel erfasst sind. Klar. Im Verkehrsbereich zum Beispiel, wenn Sie die Besteuerung quasi mit Ökosteuer und anderen Steuern auf Sprit, auf Diesel und Benzin sehen, liegt die natürlich weit höher pro Tonne als das, was wir praktisch jetzt im europäischen Emissionshandel für Industrie- und Energieerzeugung haben.
Ich finde immer solche Worte wie Emissionszertifikate oder CO2-Bepreisung und was da alles in der Diskussion auftaucht, das hat alles seine Berechtigung und muss auch natürlich gut geregelt werden. Aber es eignet sich denkbar schlecht für einen Wahlkampf und in den bewegen wir uns vorwärts. Das sind so Worte wie den von Markus Söder, der immer für ein gutes Wort, ein gutes Zitat gut ist. Viel, viel hilfreicher. Er sagt, Deutschland soll das Role Model für Klimaschutz werden. Und ja, die Deutschen setzen sich jetzt ein Klimaziel. Das ist noch mal ein Tick ehrgeiziger als das, was sie innerhalb der EU sowieso beschlossen haben. Und da regt sich vielleicht bei dem einen oder anderen Wähler doch ein bisschen der Verdacht, ist das jetzt mal wieder Symbolpolitik?
Nee, ich glaube, da hat Frau Professor Peterson vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt auch, wo alle verstehen, dass es dahin gehen wird. Und das gilt auch für Wirtschaft und das gilt auch für kommende Märkte. Und das wäre auch etwas, wo ich denke, das unterscheidet sich diesmal von anderen Malen, dass weltweit nach der Rückkehr der Amerikaner in den Klimaschutz auch so eine Gewissheit da ist, ja, die Märkte werden sich dahin entwickeln, da sind die Arbeitsplätze, die Einkommen von morgen. Und deshalb ist es vielleicht klug, jetzt vorne dabei zu sein. Nicht zu weit vorne, da werden wir noch viele Abwehrschlachten erleben, aber vorne dabei zu sein. Und das ist ja auch erklärt das Ziel der Amerikaner. Das hat der neue Präsident Biden so gesagt. Es geht um Wirtschaft, es geht nicht nur um Umwelt. Und so ähnlich lese ich auch jetzt das, was die CDU dazu schreibt zu diesem Klimaschutzpapier. Und das halte ich ja zumindest für eine echte Chance.
Wir haben ein kleines Beispiel bereits auf dem Tisch liegen und das ist der Koalitionsvertrag oder Erneuerungsvertrag, der in Baden-Württemberg geschlossen wurde zwischen den alten neuen Regierungspartnern Grüne und CDU. Jetzt für morgen lautet da die Überschrift. Und da ist auch die Rede davon, von einer großen Transformation. Da soll Baden-Württemberg zum Klimaschutzland Nummer 1 in der Welt werden. Eine Blaupause für andere Weltreligionen. Kurz der Faktencheck. Steht das da so alles drin? Ist das erreichbar? Was meinen Sie, Herr Eckert?
Fragen Sie das mal Herrn Metzger, da guckt es vielleicht noch kritischer an als ich.
Also ich meine, Sie haben gerade einen schönen Versprecher gehabt, statt Weltregionen, Weltreligionen. Ja. Und manchmal kommt einem ja der Klimaschutzkampf wie in sozusagen einem Religionskrieg vor.
Wissen Sie was, das steht tatsächlich so auf meinem Zettel. Der deutsche Versprecher war schon bei der Manuskripterstellung da. Mea culpa, ich nehme das natürlich zurück. Die Rede war von Weltregionen, Punkt.
Ja. Also was schon auffällt, dass die Union jetzt im Koalitionsvertrag auch konkreten Maßnahmen zugestimmt hat in Stuttgart, die sie bisher abgelehnt hat, zum Beispiel bei Neubauten eine Solarenergieverpflichtung und auch sich praktisch die Transformation in einem Automobilland wie Baden-Württemberg bis 2030 sicherzustellen, finde ich nicht falsch, aber sehr mutig, wenn ich mir vorstelle, Frau Petersen sitzt ja in Kiel im Institut an der Küste. Dort oben wird Windstrom produziert. Die Leitungen zu uns in den Süden fehlen. Gleichzeitig schalten wir Ende nächsten Jahres fast 10 Gigawatt restliche Leistung Atomkraft ab und haben dann womöglich noch mehr dunkelflaute Zeiten. Wenn ich vergleiche das vergangene Jahr 2020, wo wir am Jahresanfang in allen Medien eine Jubelbotschaft hatten, noch nie gab es so viel regenerative erneuerbare Energie wie 2020. Im ersten Quartal diesen Jahres hatten wir wenig Wind, vergleichsweise wenig Sonne und mit dem Ergebnis, dass wir praktisch selbst Kohle und vor allem Gas extrem steigern mussten. Also merken wir, in welchen Widerspruch wir kommen und die Elektrifizierung der Automobilflotte wird den Stromenergiebedarf massiv erhöhen. Und wenn wir den über Ökostrom ersetzen wollen und gleichzeitig Grundlaststrom sozusagen vom Netz nehmen, kriegen wir Probleme. Das diskutieren wir derzeit in unserem Religionseifer überhaupt nicht mehr.
Das ist richtig und da ist auch ein Punkt, wo eben dann der Markt zu Ende ist und wo man Regulierung vielleicht bemühen muss. Das ist ja alles ein Umbau der Wirtschaft von fossilen Energien auf erneuerbare Energien. Das steckt ja im Kern hinter dieser ganzen Wende. Und dazu braucht man natürlich neue erneuerbare Energien, also mehr. Man braucht auch Windräder, natürlich, man braucht mehr Solar, das ist populärer. Solar wird, wenn ich das recht sehe, nach allen Modellen, die auf diesem Klimabeschluss jetzt fußen, 2045 klimaneutral, sich versiebenfachen müssen, Wind aber auch verdreifachen. Und das kommt nicht durch irgendetwas, sondern das kommt, indem man Regularien schafft, wie diese Windräder und Solaranlagen gebaut werden müssen unter Umständen, bei Solar dann eben eine Pflicht oder wie der Bau möglich gemacht wird, das ist bei Wind, da haben wir ja sehr viele Einspruchs- und Widerspruchsmöglichkeiten, die das momentan konsequent verhindern. Also das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt, wo der Staat jetzt auch handeln muss. Das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind in diesem Gesetz.
Frau Peterson, Ihr Gebiet sind ja auch die Modellrechnungen. Wenn man nun das Wünschbare und das Machbare miteinander in Beziehung setzt, wo stehen wir da?
Wünschbar. Also ich denke, wir sind ja schon einen großen Schritt vorangekommen in den letzten Jahren. ich habe mich insbesondere gefreut, dass in Deutschland 2019 auch dieses Leitinstrument der Bepreisung noch mal stärker ausgebaut wurde. Ich denke aber, dass daneben tatsächlich auch an vielen Stellen staatliche Investitionen und Unterstützung notwendig ist. Wir hatten hier ja schon den Punkt Technologieentwicklung. Ich denke, da müssen wir an sehr vielen Stellen noch weiterkommen. Eins der großen Hypes sozusagen ist ja die Frage, inwieweit Wasserstoff uns bei der Dekarbonisierung helfen kann. Und da stehen wir noch relativ am Anfang der Technologien. Und was die Erneuerbaren, finde ich, schon gezeigt haben, ist, dass staatliche Anschubförderung oder Subventionen doch hier einen erheblichen Einfluss gehabt haben und dass sie letztendlich auch dazu führen, dass Emissionsreduktion nicht unbedingt teuer sein muss. Irgendwo fiel hier der Satz, na, wenn wir dann alles in dem Emissionshandel mal erfassen werden, das wird ja wahnsinnig teuer werden. Aber das ist ja gar nicht das Ziel des Emissionshandels, sondern wir wollen ja damit auch neue Entwicklungen anreizen. Und die Erneuerbaren, Wind, Solar sind der beste Beispiel dafür, dass die mittlerweile quasi wettbewerbsfähig sind mit fossilen Energieträgern und gar nicht mehr so horrende hohe CO2-Preise benötigen, damit das der Fall ist. Das ist, finde ich, auch ein Beispiel dafür, wie das wirken kann. Ansonsten sind natürlich im erneuerbaren Bereich ist es eine sehr komplexe Situation. Die kennen wir hier in Norddeutschland ja auch. Also wir haben hier ja sehr viele Windräder und auch immer zunehmend Probleme, neue anzusiedeln und Bürgerproteste dagegen. Aber letztendlich gibt es an verschiedenen Stellen ja Trade-offs. Das ist nicht nur zwischen Klimaschutz und Naturschutz, das ist auch an vielen anderen Stellen so, wo man nicht alles gleichzeitig haben kann und wo man sehen muss, wie man dann Prioritäten setzt und wie man die Probleme löst. Ich hoffe gerade, dass mit den Entwicklungen, die wir im Solarbereich gesehen haben, wir diese Landknappheit vielleicht ein Stück weit weniger problematisch machen können, weil diese Technologie ja doch sehr stark die Möglichkeit bietet, auch auf versiegelten Flächen, auf Dächern, auf, wenn man sie aufstockt, vielleicht auch auf Parkplätzen oder anderen Flächen genutzt werden zu können, was bei Windkraft jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Aber natürlich, also Land ist eine der knappen Ressourcen und wir wollen sie auch nicht nur für den Naturschutz, sondern auch für die Naherholung und für viele andere Nutzungsformen. Da gibt es auch nicht immer eine einfache Lösung. Aber ganz ohne da an einigen Stellen Kompromisse zu machen, wird es also nicht gehen.
Der Klimawahlkampf. Wie grün wird der Bundestag? Im SWR2-Forum diskutieren die Klimaexpertin des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Professor Dr. Sonja Peterson, Oswald Metzger, freier Journalist und Publizist und Werner Eckert von der SWR-Umweltredaktion. Es gibt so einen flapsigen Spruch in Berlin, der da lautet, ist der Sommer feucht und kalt, also der kommende jetzt? Und die Leute kommen gut gelaunt und frisch geimpft aus dem Urlaub zurück, dann gewinnt die Union. Ist es staubig und trocken und das Impfmanagement läuft so holprig ab wie bisher, dann werden es die Grünen. So einfach kann es auch sein. Ist es so einfach, Herr Metzger?
Nee, aber in Berlin unken sie in der Tat. Seit der Präsentation der Spitzenkandidatin Frau Baerbock, wenn der Sommer heiß und trocken wird, dann kann man das derzeitige grüne Hoch vielleicht in die Endphase des Wahlkampfs retten. Das ist deren Hoffnung. Ist der Sommer kühl und verregnet, sieht es vielleicht anders aus. Jetzt könnte ich natürlich spaßig kontern und sagen, ich glaube, der April und auch der Mai bisher war alles andere als so gewohnt warm und freundlich wie bisher. Und trotzdem schweben die Grünen noch in erstaunlich hohen Umfragehöhen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Klimawahlkampf, obwohl das Agenda-Setting eindeutig in die Richtung gestrickt wird, obwohl der wirklich ganz dominant ist. Wenn ich mir jetzt aus der Hauptstadtperspektive beispielsweise die Debatte in Berlin angucke, die auch in der Bevölkerung zieht, dann ist es die Frage der Miethöhe eine zum Beispiel. Und das wäre jetzt ein Thema, das eher linke Parteien, also Sozialdemokraten und die Linke, natürlich hochzonen und in Berlin zumindest spielt das eine immense Rolle, auch sicher in den anderen Metropolen mit hohen Wohnpreisen. Also will nur andeuten, wir haben ein so volatiles Meinungsklima nach den jetzt 16 Monaten Corona-Ausnahmezustand. Ich bin mir noch nicht sicher, was wirklich in der Endphase des Wahlkampfs eine Rolle spielt. Und Herr Eckert hat zu Anfang komplett zu Recht gesagt, die Hektik, die jetzt nach dem Verfassungsgerichtsurteil in Sachen Klimaschutz in Berlin eintrat, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass SPD und CDU im Überbietungswettstreit um die besseren Klimaschützer nur ein Thema abräumen wollen, dass sie glauben, dass das ansonsten mit den Grünen allein nach Hause geht.
Agenda-Setting ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Wahlkämpfe entscheiden sich ja nicht so sehr über die Attraktivität der Spitzenkandidaten oder ein besonders gut formuliertes Wahlprogramm, sondern eben über dieses Agenda-Setting. Also wenn eine Mehrheit der Wähler glaubt, dass das Klima wichtiger ist als alle anderen Themen, dann gewinnt die Klimapartei. Wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, dann profitieren SPD und Linke. Oder wenn wir über Flüchtlinge reden, dann gibt es einen Schub für die AfD. Wie schätzen Sie es ein? Frage an die anderen beiden. Wird es ein Klimawahlkampf oder ist das jetzt erstmal nur so eine Vermutung? Vielleicht zuerst Frau Peterson.
Ich weiß nicht, das sind ja auch ein Stück weit einfach Spekulationen, wo ich jetzt nicht mehr Meinung als vielleicht als Bürgerin habe.
Also aber als Wählerin vielleicht oder politische Beobachterin, die Sie ja auch sind und Politikberaterin.
Ja, das stimmt. Also ich würde mir vor allem wünschen, dass die Klimapolitik ein entscheidendes Thema auch im Wahlkampf spielt und dass darum gerungen wird, weil es eben ja nicht so einfach ist, den richtigen Politikmix hinzubekommen. Und ich finde es daher auch sehr gerechtfertigt, sich darum zu streiten. Und ich würde mich eigentlich, statt darüber zu spekulieren, wie groß die Rolle ist, lieber darüber unterhalten, welche der klimapolitischen Programme mich am meisten überzeugen, weil da bin ich dann wieder sozusagen wieder da, wo ich Expertise besitze. Und da sehe ich es so, dass eigentlich keine der Parteien den Politikmix so vorschlägt, wie ich ihn mir optimalerweise vorstellen würde, dass man sich aber aus den Programmen der Parteien sehr wohl das, sage ich mal, zusammenbasteln könnte, was ich für den sinnvollsten Mix halte.
Das klingt ja aber nach dem Bedarf für eine Neugründung.
Na, ja, so weit würde ich nicht gehen.
Oder für geeignete Koalition. Das ist ja auch absehbar, dass es die geben wird und dann geschickte Koalitionsverhandlungen.
Aber Frau Petersen, wenn Sie das so beobachten, wie schätzen Sie es denn ein? Welche Partei hat denn die größte Umweltkompetenz? Sind es tatsächlich die Grünen, wie man das gemeinhin glaubt?
Also die Grünen legen ganz klar den stärksten Fokus darauf und ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig, das überall mitzudenken und haben sehr detaillierte im Blick, alle Sektoren sehr detailliert im Blick. Sag ich mal, von meiner ökonomischen Expertise her würde ich mir wünschen, dass die Bepreisung ganz klar als Leitinstrument gesehen wird. Das betonen CDU, CSU und FDP noch stärker als die Grünen. Die sind da noch so ein bisschen gefühlt am Zweifeln. In ihrem Parteiprogramm steht im pragmatischen Mix, den sie vorschlagen und den ich ja auch unterstütze, CO2-Preise noch an erster Stelle. Mhm. An anderer Stelle hat Frau Baerbock das ganz klar an die zweite Stelle gesetzt. Also da schwanken sie noch so ein bisschen. Was mich ein bisschen erschreckt hat, war, dass die SPD tatsächlich die Bepreisung in ihrem Programm bisher fast gar nicht auftaucht oder sehr am Rande. Das hat mich dann doch etwas erstaunt. Ich dachte, dass die eine zentrale Rolle spielt, wäre dann doch mittlerweile an vielen Stellen Konsens. Und man würde eher nur noch darum streiten, wie zentral es vielleicht ist, aber dass sie nicht mal zentral angesehen hat, fand ich sehr erstaunlich. Und dann ist die Frage, wie komplementiert man diese marktwirtschaftlichen Anreize mit anderen Maßnahmen? Und da denke ich, ist es auf jeden Fall notwendig, dass an verschiedenen Stellen auch staatliche Investitionen in Infrastruktur, in Forschung, Entwicklung, Technologieförderung, Technologieerprobung stattfinden. Und da fehlt mir zum Beispiel bei jetzt CDU, CSU, FDP, die ich da sozusagen bei der Bepreisung sehr unterstütze, fehlt mir das an einigen Stellen. Und das beste Beispiel dafür ist, finde ich, der Verkehrssektor. Da sprechen alle ja immer so schön von Technologieoffenheit. Zum Beispiel die FDP stellt das sehr in den Vordergrund, dass man ja technologieoffen sein müsste und denken dann an synthetische Kraftstoffe statt E-Mobilität. Aber hier heißt Technologieoffenheit ja auch, dass man unterschiedliche Mobilitätsformen gleichberechtigt zulässt. Und das, was wir seit in der Nachkriegszeit gesehen haben, ist eine klare Bevorteilung des Autos, das in der Stadtplanung und in sämtlichen Förderungen immer ganz klar vorne steht. Und insofern gehört für mich für einen nachhaltigen Mobilitätssektor auch eine vorrangige Förderung in Fahrradinfrastruktur, in Schienen, in ÖPNV, dazu, damit hier eine echte Technologieoffenheit herrscht. Und das ist für mich eben auch ein Teil eines optimalen Politikmixes. Und drittens, und dann höre ich auch auf, ist dass die Frage der sozialen Verträglichkeit, das hatten wir ja auch schon, oder von Verteilungseffekten. Und da gibt es ganz klar, zeigen verschiedene wissenschaftliche Studien, dass insbesondere eine Rückerstattung der CO2-Kosten pro Kopf besonders sozial verträglich ist, dass davon niedrigere Einkommensgruppen besonders profitieren würden. Das steht bei den Grünen ganz klar im Programm drin und die SPD möchte es zumindest prüfen. Da hat es mich übrigens auch überrascht, dass die SPD das nicht stärker in den Vordergrund stellt.
Nun wissen wir auch, dass viele unserer Hörer, Hörerinnen unterschiedliche Präferenzen für unterschiedliche Parteien haben. Es können auch CDU-Wähler dabei sein. Und wir wissen von der CDU, dass sie ihr Wahlprogramm noch nicht geschrieben hat. Wer weiß, auf welchen fruchtbaren Boden Ihre Worte noch fallen, Frau Peterson. Bei der Union gibt es ja inzwischen auch andere Einflüsterer. Es gibt sogar eine Klimaunion. Wie grün ist denn jetzt eigentlich CDU und CSU, Herr Eckert?
Also die CDU hat ja schon immer einen auch sehr grünen Flügel gehabt und hat sich einmal in bestimmten Kreisen mit den Grünen dann ja auch sehr eng schon und sehr früh getroffen. Die Umweltpolitiker der Union sind schon immer weit entfernt von den Mittelstandsunionen oder dergleichen. Also das verblüfft mich nicht so sehr. Und dass die jüngeren CDU-Abgeordneten wissen, dass das ein Thema ist, was jüngere Wähler einfach wirklich mobilisiert, das nimmt auch niemanden Wunder. Also ich denke auch, es wird ein Wahlkampf sein, der stärker unter Klima steht als viele frühere. Ob es ein Klimawahlkampf wird, würde ich auch sagen, wir haben keine Glaskugeln, wissen wir nicht, was da noch kommt. Heute ist das alles sehr schnelllebig, aber dass Klimaschutz eine größere Rolle spielt als in den letzten Wahlkämpfen, das würde ich schon unterschreiben. Und das haben jetzt diese Flügel der Parteien durch die Bank weg alle realisiert. Frau Schulze in der SPD, die Umweltministerin, hat ja auch Dinge bewegt gekriegt, die sie über viele Jahre in ihrer eigenen Partei nicht bewegt gekriegt hat. Ich meine, was hat die für einen Kampf gegen die Kohlelobby in der SPD geführt? Das gilt für die CDU, das gilt für die Grünen. Also würde ich durchgängig sagen, die jeweiligen Klimaflügel haben Aufwind.
Aber nun sieht es ja so aus, als würden wir mitten in der Pandemie keinen Corona-Wahlkampf bekommen, obwohl Corona stärker in unsere Lebenswirklichkeit eingreift als jedes andere Thema. Aber nun scheint es so zu sein, nur eine Vermutung, dass das Klima zu einer Art Platzhalter für Corona werden könnte. Stichwort Ökodiktatur, Freiheitsrechte einschränken, um Klimaziele zu erreichen. Manche besonders radikalen Klimaschützer argumentieren tatsächlich so. Liegt darin eine Gefahr?
Jetzt sage ich mal einfach als spontan Meinung, ich sehe das als Problem. Also ich gehöre jetzt bei der Corona-Politik wirklich zu denen, die auch staatliche Maßnahmen befürwortet haben, auch Freiheitseinschränkungen. Gesundheitsschutz ist wichtig, obwohl manches sozusagen sehr widersprüchlich und inkonsistent gemacht wurde. Aber die Gewöhnung daran, dass der Staat so stark quasi individuelle Freiheitsrechte einschränkt, ist für mich sozusagen fast wirkt wie ein Menetekel an der Wand, dass man quasi unter dem Klimaaspekt, ich habe vorhin ein bisschen ironisch Religionsersatz genannt, dass man versucht quasi die Menschen tatsächlich unter staatliche Kuratel zu stellen. Und das macht mir Sorge. Also weil unser Land ist ohnehin geprägt durch eine sehr starke Staatsgläubigkeit und die ist jetzt in der Corona-Pandemie noch gewachsen. Und wenn das quasi die Blaupause wäre für eine Politik um den Klimawandel und dann noch national sozusagen konsequent durchzusetzen, bei einem Thema, wo der globale Klimawandel sozusagen nicht am deutschen Wesen genesen wird, das macht mir Sorge.
Also ich sehe das auch überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine absolute Minorität, die da solche Dinge von beiden Seiten, sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern, die das instrumentalisieren, gerne in der Schwebe halten. Brauchen wir die Ökodiktatur? Es ist Käse. Wir haben eine Demokratie und wir müssen und wir wollen ja auch mit dieser Demokratie zu Ergebnissen kommen. Und ich glaube, 99% der Bevölkerung sehen das genauso. Also das halte ich für eine spooky Diskussion. Wo sind denn diese Eingriffe in die persönlichen Freiheiten im Klimaschutz? Also da muss man immer überlegen, ob man da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Also selbst wenn gegen SUVs gewettert wird, keinem Menschen ist es verboten, sich einen zu kaufen. Und wenn er eben mehr Geld für den Sprit ausgeben kann, dann ist das seine Sache. Also ich glaube, das ist eine völlig verzogene Diskussion.
Aber es gibt diese Diskussion schon. Ja. Inlandsflüge sind nicht notwendig.
Frankreich hat sie verboten. Ist das deswegen eine Ökodiktatur?
Nein, keine Ökodiktatur, aber es verändert sich ja doch vielleicht etwas Im Bewusstsein oder auch im Diskussionsklima, jetzt haben die Menschen in der Corona-Pandemie gelernt zu verzichten. Vielleicht nimmt man diese Lehre mit und sagt sich, weiterhin Verzicht ist ja ganz gut, wir konsumieren eh zu viel. Und dann kommt vielleicht der Punkt, das gibt diese Diskussion, ich gebe es nur wieder, wo man sich rechtfertigen muss, wenn man ein Schnitzel isst oder wenn man einfach unnötig nochmal in den Urlaub fährt oder wenn man irgendwie ein bisschen zu viel konsumiert. Plötzlich steht alles unter dem Vorbehalt, naja, das schadet ja dem Klima und damit der künftigen Generation.
Aber als politisches Kompensationszertifikat kann mir ja grün wählen und trotzdem Schnitzel essen und SUV fahren.
Das war jetzt Ironie.
Ja, sicher.
Naja, auch sicher gelebte Realität. Also,
Weiß nicht. Ich finde diese Debatte auch ein bisschen seltsam. Also wenn es dann heißt, ja, dann muss man sich schämen oder man einem wird suggeriert, man dürfe kein Schnitzel mehr essen. Also ich meine, irgendwelches Gerede, sage ich mal, gibt es immer. Früher hat man vielleicht Leute komisch angeguckt, wenn sie mit Wollpulli und Birkenstock irgendwo hingeradelt sind. Die sind dann auch diskriminiert worden. Aber da hat auch niemand irgendwie nach konservativer Diktatur geschrien. Also ich finde, da muss man an manchen Stellen vielleicht auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
Aber dann müssen auch Politiker wie Ministerpräsident Michael Kretschmer von Sachsen ein bisschen so ihr Empörungslevel runterschrauben. Zitat, es wäre falsch, nach dem Corona-Lockdown in einen Klima-Lockdown zu gehen. Die Botschaft ist, möglicherweise gibt's ihn doch.
Politikersprech, also im Gegenteil, bei Klima braucht es viel Bewegung. Alles andere als ein Lockdown ist da das Richtige.
Herr Eckert, dann sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung als jemand, der viel öffentliche Verkehrsmittel fährt, also auch nach Berlin immer mit der Bahn fährt, seit Jahren regelmäßig. Allein das, was wir jetzt die letzten 16 Monate gemacht haben, hat zu einer Entvölkerung der öffentlichen Verkehrsmittel beigetragen und zu einem Anstieg des individuellen Autofahrens. Ich glaube, dieser Trend hat mehr sozusagen eine Verkehrsverlagerung in den öffentlichen Verkehrsraum, also einen Rückschlag ausgelöst, als das, was man vorher über Jahre gepredigt hat. Das ist unglaublich.
Naja, auf der anderen Seite fahren wir jetzt vielleicht doch sehr relativ weniger Leute nach Berlin und werden das auch in Zukunft tun. Also ich glaube, eine der Sachen, die ja vielleicht doch nach Corona bleiben wird, ist, dass wir alle festgestellt haben, wie viel doch digital geht. Also ich bin regelmäßig für sehr kurze Termine vor Corona in Berlin gewesen, die jetzt alle sehr problemlos digital stattfinden. Und natürlich ist der persönliche Austausch wichtig, aber ich glaube, ich freue mich auch in Zukunft, wenn ich dann an der einen oder anderen Stelle mir einen ganzen Tag morgens um 6 aus dem Haus und abends um 21 Uhr zurücksparen kann und dafür zwischendurch mal 4 Stunden vom Rechner sitzen. Also da ist ja noch nicht klar, wie die Effekte sind. Außerdem muss man natürlich auch sagen, dass das jetzt ja alles sehr kurzfristig ist und ganz Corona, auch die ganzen Emissionssenkungen, ist ja nicht nachhaltig. Das wird sich vieles ja wieder sozusagen auf altem Niveau einpendeln.
Darf ich nochmal auf was zurückkommen, was Sie, Frau Professor Petersen, vorhin schon mal gesagt hatten, weil ich das auch für wichtig halte. Wir werden einen solchen Umbau haben in der Wirtschaft innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas auch. Aber er ist nicht ungefährdet, international vor allen Dingen. Und das, glaube ich, ist doch eine Geschichte, wo ganz dringend Handlungsbedarf ist, nämlich wenn wir unsere Industrie grün machen, und das geht, wir wissen alle, dass man kann grünen Stahl herstellen, man kann eine Chemieindustrie klimaneutral fahren, das geht, aber das macht die Produkte teurer. Und ich glaube, das zentrale Problem, das wir haben werden bei diesem ganzen Vorgang, ist, wie schützen wir uns davor, dass wir in dieser Übergangsphase platt gemacht werden, schlicht und einfach. Da hat die EU ja einen sinnigen Vorschlag gemacht und gesagt, wir machen eine Carbon Border Tax, also wir schützen unsere dann saubere Industrie mit einer Ökoabgabe an der Grenze vor schmutziger Konkurrenz. Aber wird gerade die Bundesregierung das mittragen? Es gab sehr skeptische Aussagen der Kanzlerin dazu. Wir sind ein Exportland und fürchten natürlich dann, dass andere uns das mit gleicher Münze heimzahlen.
Das ist ja tatsächlich ein wichtiges Thema, was uns hier sehr am Institut für Weltwirtschaft beschäftigt, sowohl der Grenzausgleich. Vielleicht, ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, was das ist. Also die Idee, dass man, wenn man in die EU importiert, einen Preis auf das bei der Produktion entstehende CO2 zahlen muss, damit man gleichgestellt ist mit den europäischen Produzenten, die ebenfalls diesen Preis zahlen müssen.
Und die Arbeitsplätze hier schaffen.
Genau, also das ist tatsächlich, also neben der sozusagen sozialen Verteilungsfrage ist das mit der Wettbewerbsfähigkeit mindestens genauso zentral. Und da muss eigentlich der erste Ansatz sein, tatsächlich
internationale Kooperation und allen voran mit den anderen beiden großen Emittenten, mit den USA und China. Also wenn es gemeinsam mit den USA gelingen würde, sich zum Beispiel auf so etwas wie einen CO2-Mindestpreis zu verständigen, dann wäre schon ein großer Schritt getan. Und China hat dieses Jahr ebenfalls ein nationales Emissionshandelssystem in Betrieb genommen. Das ist noch nicht vergleichbar mit dem europäischen, aber es ist immerhin ein Ansatz. Und wenn man das sozusagen ausbauen könnte und vergleichbar von der Wirkungsweise zum EU-Emissionshandel machen könnte, dann wäre man schon einen riesigen Schritt weitergekommen. Dann bräuchte man vielleicht, zumindest gegenüber den wichtigsten Handelspartnern, einen solchen Grenzausgleichsmechanismus gar nicht mehr. Der ist ja durchaus nicht unumstritten. Es ist sehr komplex, ihn einzuführen. Er setzt auch teilweise sehr seltsame Anreize. Man kann ihn umgehen. Er ist handelspolitisch sehr problematisch. Es ist unklar, ob man ihn WTO-konform umsetzen kann. Und selbst wenn man das kann, ob er nicht dennoch zu Gegenmaßnahmen führt. Wir haben das sehr stark hier diskutiert und sind mittlerweile doch eher kritisch, diesen unabgestimmt mit wichtigen Partnern, also insbesondere den USA, einzuführen, sondern fänden es sinnvoller, erstmal darauf also eine Kooperation zu setzen. Und dann kann so ein Mechanismus vielleicht trotzdem noch einen Anreiz bieten, auch für andere einen solchen Klimaclub beizutreten.
Genau, das ist dann die Drohung gegenüber China schlicht und einfach, wenn die Amerikaner und die Europäer das machen. Ja, logisch.
Wenn wir schon über China reden, möchte ich ganz zum Schluss der Sendung doch noch einen anderen Aspekt ansprechen, nämlich die Frage, kann das Klima auch zu einem Problem zwischen den Generationen werden? Manchem klingt vielleicht noch dieser missglückte Song vom WDR, meine Oma ist eine alte Umweltsau, in den Ohren. Aber so hat sich's ja auch ein bisschen vom Bundesverfassungsgericht dargestellt. Da waren die jungen, wilden Rebellen. Die Richter sprachen dann von intertemporaler Freiheitssicherung. Aber es war im Grunde schon klar, alt gegen jung. Die Alten haben schon viel Klima verbraucht oder verschmutzt. Die Jungen müssen irgendwann mit den Folgen klarkommen. Inwieweit kann das Klimathema die Generationen auseinanderdriften? Was meinen Sie?
Also da glaube ich eher das Gegenteil. Also ich habe die Erfahrung schon gemacht zu früheren grünen Zeiten, in jungen Jahren, dass praktisch in der Regel eher die Alten, sogar damals CDU-Wähler, umweltbewusster im Privatleben agiert haben, wie sozusagen die fortschrittsgewohnten und mobilen Jungen, während wir Alten praktisch eher, ich bin jetzt auch 66, wir Alten eher praktisch in einer intakten Umwelt auch leben wollen, fressen wir eigentlich den Jungen viel stärker durch unser persönliches Verhalten, auch als Wähler, sozusagen die Haare vom Kopf, indem wir natürlich hohe Rentenpensionen, eine gute Kranken- und Pflegeversicherung wollen und uns die Lastenverschiebung auf die Jungen weniger kümmert, wie die Lastenverschiebung in der Ökologie. Also das halte ich für ein Paradoxon in unserer Gesellschaft, über das viel zu wenig diskutiert wird.
Dann bräuchten wir nicht nur eine schwarze Null, sondern wahrscheinlich auch eine grüne Null, Herr Eckert.
Richtig.
Das hat auch was mit Generationen zu tun. Es geht aber eher da um ein altes, immer wiederkehrendes Phänomen. Der Fortschritt ist jetzt einfach beim Klimaschutz. Und sehr viele ältere Menschen, glaube ich, sind dann überfordert. Schlicht und einfach mit diesem Fortschritt. Ich bin ja auch älter. Das ist schwieriger, die alten Essenzen in Frage zu stellen, wenn man sie lange ausgeübt hat. Und ich glaube, da sind einfach die jungen Leute auf der Seite des Fortschritts und radikaler unterwegs. Das ist aber etwas, was man durch alle Generationen immer wieder mit wechselnden Themen beobachten konnte. Insofern ist der Mechanismus, glaube ich, nicht neu, nur das Thema ein anderes.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Zehntausende von Wissenschaftlern Fridays for Future unterstützen. Also vielleicht doch kein Generationenkonflikt, Frau Peterson.
Ich empfinde das eigentlich im Moment als ganz produktives Aneinanderreiben. Also letztendlich glaube ich schon, dass Fridays for Future massiv dazu beigetragen hat, den Mittelalten und Älteren nochmal ordentlich, wenn ich das mal so sagen darf, einen Tritt in den Hintern zu geben und zu sagen, nun handelt mal endlich und setzt euch nicht nur irgendwelche Ziele, die dann nicht ernst genommen werden. Also Generationenkonflikte sind immer wiederkehrend, aber ich hoffe, dass die jetzige junge Generation, zu der ich mich, glaube ich, auch nicht mehr zählen würde, tatsächlich den Anstoß hier gegeben hat, wirklich zu handeln. Und dann muss es natürlich gemeinsam über alle Generationen erreicht werden. Also das versteht sich, glaube ich, in der Demokratie auch von selbst. Und das ist dann die große Herausforderung.
Und die junge Generation lässt sich wahrscheinlich mit Symbolpolitik nicht abspeisen.
Ja, das ist jetzt wieder schwer zu sagen. Also ich sehe schon, dass die junge Generation massiv Forderungen stellt, die ja auch teilweise noch weit über das hinausgehen, was die Grünen fordern, die ja auch schon sozusagen angegriffen werden dafür, dass sie nicht mehr radikal genug sind. Auf der anderen Seite liest man ja auch immer wieder, dass zentrale Figuren aus Fridays for Future sich auch in der klassischen Parteipolitik engagieren und sozusagen aus deren Mitte heraus Veränderungen herbeiführen wollen. Es wird ja jetzt schon sichtbar in den Wahlprogrammen und ich denke, dass, da haben Sie recht, also nur von Symbolpolitik wird sicherlich die Jugend sich nicht überzeugen lassen.
Das war das SWR2-Forum mit Professor Dr. Sonja Peterson, der Klimaexpertin vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, mit Oswald Metzger, freier Journalist und Publizist und Ex-Politiker, und Werner Eckert von der SWR-Umweltredaktion zum Thema der Klimawahlkampf. Wie grün wird der Bundestag? Am Mikrofon war Thomas Ihm und Ihnen dreien. Vielen Dank für diese Diskussion.